SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Vor 10 Jahren wurde in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, was für ein großes Thema das lange Zeit war für junge Männer. Auch die Frage, gehe ich hin oder nicht, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, diesen Dienst an der Waffe. Und jetzt rückt eine junge Comic-Künstlerin aus Hamburg dieses Thema wieder in den Fokus. Hanna Brinkmann erzählt in einer Graphic Novel die Geschichte ihres Onkels Hermann, der Anfang der 70er Jahre den Kriegsdienst verweigerte, allerdings abgelehnt und dann gegen seine pazifistische Überzeugung zur Bundeswehr eingezogen wurde. Er bekam Depressionen und nahm sich das Leben. Ein Schock damals auch für die Bundeswehr. Und jetzt ist seine Nichte unser Gesprächsgast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Frau Brinkmann.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind coronabedingt gerade im Ferienhaus Ihrer Eltern in Schleswig-Holstein. Sonst wären Sie derzeit in London am Royal College of Art. Da machen Sie den Master of Research. Um was für Recherchen handelt es sich da? Was ist das?
Das ist ein Forschungsmaster in der Kunst. Also man forscht quasi mit seiner Kunst an einem bestimmten Thema. Und ich hatte mich da mit einem Forschungsthema beworben, wo ich quasi wenig bebilderte oder vergessene Themen in der Geschichte in grafischer Erzählung wiederbeleben und neu interpretieren möchte und wie das funktioniert und was man da für Mittel und Methoden benutzen kann. Das ist mein persönliches Thema dort.
Und welches Thema würden Sie sich picken?
Ich hatte mich beworben mit dem dritten, also mit dem Nürnberger Prozess, allerdings nicht dem Hauptprozess, sondern dem Juristenprozess. Der dritte Prozess war das. Und den als Thema genommen, weil er eben, ja, es gibt eben nur Protokolle dazu. Und ich hatte ja gegen mein Gewissen auch viel mit Protokollen gearbeitet und mit so historischen Quellen und fand das eigentlich sehr spannend. Gerade auch diese Gewissensprüfung, wo es dann wenig Bilder zu gab oder fast gar keine, zu bebildern und neu zu interpretieren auf diese Art und Weise. Und da hatte ich mir dann diesen dritten Prozess rausgesucht.
Gegen mein Gewissen habe ich vorhin nicht genannt. Das ist der Titel der Graphic Novel über die Geschichte Ihres Onkels. Was war das in erster Linie, Frau Brinkmann, was Sie erzählen wollten?
Ich glaube, das gab so zwei Momente, wo die Geschichte so in mein Leben getreten ist. Und der erste war, da war ich noch sehr jung, also 13 oder 14, als meine Großmutter gestorben war. Da habe ich Hermanns Todesanzeige gefunden in ihrem alten Schrank im Wohnzimmer, als wir da alle Sachen so ein bisschen ausgeräumt und sortiert haben. Und da habe ich eben diese Todesanzeige gelesen, die ja sehr, meine Familie hatte die ja auch veröffentlicht in der FAZ damals. Und die war ja sehr spezifisch. Also da wurden seine letzten Lebensdaten aufgelistet. Genau das, was ihm passiert war. Und ich glaube, da habe ich dann das erste Mal so Hermanns Seite verstanden. Und als ich dann aber in der Universität angefangen habe, mich damit zu beschäftigen als Thema für wirklich eine Erzählung, fand ich es eben dann auch besonders wichtig, weil mir aufgefallen ist, dass es halt auch eine politische Dimension gibt davon, die, und dass es eben sehr, sehr vielen jungen Männern in dieser Zeit eigentlich das Gleiche wie Hermann passiert ist. Und das hat mich dann dazu bewogen, das dann noch größer zu machen, als ich eigentlich dachte.
Ihr Buch zeigt jetzt ja nicht zuletzt auch einen Generationenkonflikt einfach, wie der für die Nachkriegszeit Jahrzehnte ganz typisch war. Da ist der Vater von Hermann, ihr Großonkel, der sich über laute Popmusik und erotische Plattencover im Jugendzimmer aufregt. Oder sein Onkel Wilhelm, leidenschaftlicher Jäger, der findet, der Neffe müsse mal ein bisschen abgehärtet werden. Haben Sie zumindest ein Echo solcher Konflikte als Jugendliche auch gespürt oder wie hat Sie das interessiert und inspiriert?
In meiner eigenen Familie oder?
Ja.
Also in meiner eigenen Familie war es, glaube ich, mein Großvater hat nicht mehr gelebt, als ich geboren wurde. Also er ist 86 gestorben. Das heißt, ich glaube, er war schon so die zentrale Figur dieses Konflikts irgendwo plus eben die Verwandten oder sein, also der Onkel Wilhelm zum Beispiel, der ist irgendwie 1900 geboren. Also das sind eben dann diese. Ja, ist eben genau diese Generation von, die eben auch die Kriege mitbekommen hat. Und ich glaube schon, dass das so die zentrale Figur für diesen Generationenkonflikt auch war in der Familie. Und dadurch, dass, als ich kam, er nicht mehr lebte, habe ich eigentlich nur mitbekommen, wie zum Beispiel mein Vater über seinen Vater erzählt hat. Und dass da schon auch so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, das, der war halt irgendwo autoritär, aber gleichzeitig haben sie sich auch viel über ihn lustig gemacht und er hatte auch sanfte Seiten, also so dieser typische Vater dieser Zeit irgendwie.
Ja. Und dann später, als der Hermann ein junger Mann wurde, die 70er Jahre in der Bundesrepublik, mit denen Sie sich da ja vermutlich zum ersten Mal genauer befasst haben, wie fanden Sie diese Zeit?
Ja, also ich hatte mich da ja auch in dem Zuge viel mit der Bundeswehr an sich beschäftigt, also wie die Strukturen in der Bundeswehr waren in der Zeit, natürlich auch in der Politik, aber ja, was mich, glaube ich, so gerade der Bundeswehr besonders schockiert hat, irgendwie war dieses, wie das einfach weitergelaufen ist, ne? Also diese aus dieser Nazi-Zeit, wie so viele Leute gerade in der Bundeswehr eben dann doch alte Positionen, also ehemalige Wehrmachtsoffiziere, ja, notgedrungen, muss man ja sagen, aber die haben eben in der Bundeswehr Position übernommen und so war eben auch die Stimmung dort in der Bundeswehr. Und das fand ich schon sehr eindrücklich irgendwie, dass diese jungen Pazifisten dann ja auch gezwungen wurden, dort zu dienen, in dieser Bundeswehr, die eben dieses Gedankengut ja noch sehr frisch gehegt hat irgendwie.
Ja. Es geht im Buch dann auch um das Schweigen über Hermann in Ihrer Familie, das Sie als Kind dann doch auch noch mitbekommen haben. Hat Sie der unbekannte Onkel auch gerade deswegen fasziniert?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, alles, was unbekannt ist, ist ja immer spannend, gerade wenn mein Kind ist und wenn das so jemand ist, wo, naja, und ich wusste ja auch, dass er Suizid begangen hatte, was für mich natürlich auch spannend war irgendwie, ne? Also beziehungsweise, ja, was noch Unbekannteres, weil ich mit diesem, meine Eltern mich damit ja auch damals noch gar nicht so richtig mit konfrontieren wollten oder konnten, glaube ich. Aber eben auch, also sein Name fiel eben gerade bei meinem Vater, weil der ja genau der nach ihm war. Also die haben schon viel Kontakt gehabt und in vielen alten Geschichten von meinem Vater fiel eben immer sein Name. Und dann habe ich immer so aufgehorcht und gehört, das weiß ich noch, dass das immer bei mir so war, dass ich dann immer genauer hingehört habe, wenn Hermanns Name fiel.
Das sind also alles Themen in der Graphic Novel, der Umgang mit der Familie, mit diesem Fall Hermann, der Konflikt der Jugend damals und diese ganze spießige bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft. Und natürlich geht es in Gegen mein Gewissen auch ganz direkt um diesen Hermann, diesen Typen, seine Haltung, seinen Charakter. Wie fanden Sie ihn denn mit dieser großen Ernsthaftigkeit und dieser extremen Konsequenz auch? Haben Sie große Sympathie für ihn?
Spannende Frage. Ja, natürlich ist er sehr stur auch irgendwo und also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich bin da reingegangen, um auch so ein bisschen zu verstehen, wieso er sich so entschieden hat und habe das dann am Ende verstanden und nachvollziehen können. Und ihn selber als Person, also ich glaube, ich hätte ihn natürlich wahnsinnig gerne mal kennengelernt, aber ja, er ist eben sehr ernst und sehr sehr ruhig und so wurde er mir auch immer beschrieben. Ich kann das gar nicht genau sagen, ob ich ihn jetzt, also natürlich mag ich ihn, aber ich mag ihn natürlich auch, weil er mein Onkel ist. Ja. Oder die Person, die ich da kreiert habe, ist mein Onkel. Es ist ja im Endeffekt wirklich ja auch eine Kreation von mir, diese Person irgendwo, ne? Weil ich ihn ja nie kennengelernt habe und ich musste ihn mir ja aus Geschichten und kleinen Fetzen und so weiter zusammenbasteln irgendwie. Ja. Also er ist ja auch irgendwie dann doch viel von mir auch auf eine Art. Also dadurch, dass ich ihn...
Ich habe so eine Verhandlung beim Kreiswehrersatzamt zwecks Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer ein knappes Jahrzehnt nach Ihrem Onkel auch über mich ergehen lassen und fand das ziemlich absurd und würdelos, weil man diese sogenannten Gewissensfragen gar nicht wirklich beantworten konnte und weil man andererseits eh genau wusste, was sie hören wollen und was man nicht sagen darf. Ich wurde einmal abgelehnt und dann beim zweiten Anlauf anerkannt, zum Glück. Aber ich denke, hätte man mich gegen mein Gewissen zum Wehrdienst eingezogen, ich hätte es doch irgendwie überstanden. Und wie gesagt, der Ernstfall wird schon nicht eintreten. Warum hat sich Ihr Onkel wohl bis zum Suizid dagegen gewehrt? Ich meine, der hatte sein ganzes Leben noch vor sich.
Ja, ich glaube, da kommt eben auch wieder diese Sturheit und auch diese sehr so Gradlinigkeit von ihm ins Spiel, ne, die ich aus allen Erzählungen halt auch so mitbekommen habe. Ich meine, er hatte sich dann ja, als er eingezogen wurde, dagegen entschieden, quasi zu desertieren. Und er hat sich auch dagegen entschieden, die Befehle im Endeffekt zu verweigern, weil er ihm wurde ja auch mit Gefängnis dann quasi gedroht. Und ich glaube, dass diese beiden Entscheidungen im Endeffekt fatal für ihn waren, weil er sich so sehr vorgenommen hat, für das, was er glaubt, einzustehen, dass damit zu brechen für ihn in dem Alter dann unerträglich war. Und so haben es auch die Eltern ja formuliert oder meine Großeltern, dass sie sagen, das Schießen hat ihn dahin getrieben, dass er schießen musste und das genau das gemacht hat, was er nie machen wollte. ich glaube, dass dieser innere Konflikt für ihn dann einfach irgendwann übergeschwappt ist auf eine Art.
Dieser Fall hat dann damals großes Aufsehen erregt. Hat er Folgen auch? Hat Hermann Brinkmann was erreicht, wenn man so will?
Ja, also dadurch, dass meine Großeltern, die Familie, die haben diese Todesanzeige ja dann veröffentlicht in der FAZ und in der, also diese sehr politische Todesanzeige in der FAZ, in der Nordwestzeitung wurde die veröffentlicht.
Man kann es ja kurz sagen, also da stand eben drin, dass er verweigert hat und es nicht wollte und dass er dann halt musste und dass er sich das Leben genommen hat und ob das wirklich wohl so hätte kommen müssen. Also schon sehr genau. Ein Vorwurf auch an die Bundeswehr.
Es war ein formulierter Vorwurf an die Bundeswehr, auf jeden Fall war, und an das Anerkennungsverfahren. Und diese Zeitung haben das eben abgedruckt und dann wurde diese Todesanzeige aufgenommen von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Zeitungen, auch im Fernsehen, im Panorama lief was über Hermann damals. Und das hat schon eine neue Diskussion eingeleitet. Ich habe jetzt auch von zwei ehemaligen Beratern für Kriegsdienstverweigerer E-Mails bekommen, die gesagt haben, dass sie diese Todesanzeige immer bei sich getragen haben, weil das für sie so das war, was sie unbedingt verhindern wollen, was ich auch sehr bemerkenswert fand. Es hat dann aber ja noch 10 Jahre, also nach seinem Selbstmord, es hat noch 10 Jahre gedauert, bis diese Anerkennungsverfahren dann ja wirklich abgeschafft wurden auch und man dann schriftlich verweigern konnte und nur noch in Zweifelsfällen sozusagen vor diese Ausschüsse musste.
Wie fängt man so einen Comic an, Frau Brinkmann? Ist es viel Konzeptionieren und natürlich Recherchieren im Vorfeld oder haben Sie einfach mal gezeichnet?
Nee, ich komme da immer generell nicht so aus der Zeichnung raus. Also es gibt einige, die machen das so. Ich lese erstmal ganz, ganz viel und recherchiere ganz, ganz viel, was ja auch dieses Thema so ein bisschen brauchte, glaube ich. Also weil ich mich ja auch in so eine ganze Zeit einfühlen und eindenken musste. Also der erste Schritt war dann quasi einfach recherchieren, ja.
Und wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie herausgefunden, was Sie nicht wussten? Viele Gespräche mit Familienmitgliedern wahrscheinlich.
Genau, das war tatsächlich der erste Schritt. Also ich habe ganz viel mit meiner Familie gesprochen und mir auch deren Visionen dann erzählen lassen. Und dann habe ich so ein bisschen nachrecherchiert. Also tatsächlich auch so eher langweilig klingende Sachen wie so soziologische Studien über die Jugend aus dieser Zeit zu lesen und was so deren Gedanken waren oder Studien über Kriegsdienstverweigerer an sich und ja, und dann eben auch Protokolle von den Verhandlungen, weil Hermanns Protokolle gab es ja nicht mehr. Also dann eben zusätzlich zu der familiären Recherche eben auch sehr viel historische Recherche einfach.
Und bei der familiären Recherche, wie haben zum Beispiel Ihre Eltern und gerade auch Ihr Vater reagiert auf diese Idee und auf Ihre Fragen?
Also mein Vater hat anfangs eher skeptisch reagiert, beziehungsweise glaube ich, dass das auch daher kam, dass es natürlich, also dieser Selbstmord natürlich für meine ganze Familie ziemlich traumatisch war und gerade auch dann die Reaktion danach, also dass dann zum Beispiel Presse im Garten stand von der Familie und das kurz nach der Beerdigung oder Journalisten eben auf der Beerdigung auch selber waren. Ich glaube schon, dass das sehr traumatisch war. Und das jetzt nochmal so an die Öffentlichkeit zu bringen durch mich, die da nicht dabei war, war, glaube ich, erstmal so nicht besonders beliebt, die Idee. Ja.
Von daher war das schon auch eine emotionale Herausforderung und eine handwerkliche. Ich meine, Sie haben grafisches Erzählen studiert. Letztes Jahr haben Sie in Hamburg Ihren Design-Master gemacht. Sie haben das gelernt. Mhm. Trotzdem ist gegen mein Gewissen Ihre erste Graphic Novel. Wie war das, so ein 200-Seiten-Comic zu strukturieren und dann eben auch zu zeichnen mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, 1000 Bildern drin?
Ich habe angefangen damit, glaube ich, 2016. Dann habe ich ein Jahr später wieder komplett alles verworfen, weggeworfen quasi und dann nochmal von vorne angefangen. Also es war schon wirklich ein langer Weg, die Geschichte dann auch so erzählen zu können, wie ich sie wollte und auch alle Informationen drin zu haben, ohne dass es irgendwie langweilig wird, weil es gab eben ja diese historischen Hintergründe, die irgendwo rein mussten, die aber nicht zu lang sein sollten. Also das war schon, ich glaube, ich habe an diesem Buch quasi sehr, sehr viel gelernt. Also ich habe ja quasi auch sehr viel Zeit in meinem Studium damit verbracht. Ich hatte auch dann ganz am Ende, habe ich ein Storyboard quasi fertig gemacht und dann habe ich nochmal mit dem Dramaturgen Jean-Baptiste Courceau aus Berlin, wir haben uns dann auch nochmal in so mehreren stundenlangen Sessions hingesetzt und alles nochmal so zusammengefasst und überlegt und hin und her geschoben. Das hat dann sehr geholfen, weil manchmal diese Außenperspektive dann auch fehlt, wenn man die ganze Zeit in seinem Kämmerchen sitzt und daran brütet, ist sowas ganz wichtig.
Und man trifft ja wahnsinnig viele Entscheidungen. Also das finde ich interessant mit dem Dramaturgen. Es ist ja ein bisschen wie beim Film, beim Comic. Also so, was zeige ich, was lasse ich weg, wie zeige ich es? Nahaufnahme oder Totale und so weiter. Ja. Ist es viel ausprobieren und wegschmeißen oder arbeitet man dann ganz stringent dieses Storyboard und diesen Plan ab?
Also dadurch, dass ich erst immer aus dem Text komme, hatte ich ein sehr, sehr spezifisches Skript. Also da stand wirklich auch immer genau drin, was passiert. Und dann habe ich das, also wirklich wie ein Filmskript im Endeffekt. Und dann habe ich das als Storyboard dann gemacht. Und was ich mit John Baptiste dann eher besprochen habe, ohne jetzt so die Filmeinstellung quasi, also nicht das Zoom und so weiter, sondern eher so, hier müsste man jetzt Hermann noch mal ein bisschen besser kennenlernen, als du es gezeigt hast oder solche Sachen. Oder füg hier noch mal was ein, dass das und das ein bisschen besser erklärt. Also zum Beispiel, also wirklich vor allem Hermann ein bisschen mehr kennenlernen, das hatte ich am Anfang weniger im Buch. Und ich glaube, das war natürlich auch, weil ich ihn ja schon kenne oder weil ich die Familie ja schon kenne, dass es dann eben schwierig, wenn man so tief drin steckt, zu wissen, wie eine andere Person das wahrnimmt und wie die ihn kennenlernt. Also das kann man gar nicht selber wissen in dem Moment.
Ist der Zeichenstil auch eine Entscheidung oder zeichnen Sie so, wie Sie eben zeichnen?
Ich glaube, ich habe den Zeichenstil an diesem Buch quasi entwickelt. Also das meinte ich vorhin mit, ich habe daran so viel gelernt, weil ich habe wirklich angefangen mit irgendwie das mit Bleistift zu zeichnen. Das hat überhaupt nicht funktioniert und dann immer linearer und linearer geworden, bis ich dann zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich in der Lage war, und das war mir eben ganz wichtig, so viele Details wie möglich zu zeigen. Und das war ein langer Weg, um dahin zu finden. Und das konnte ich dann eben mit dieser Art zu zeichnen, also bisher am besten auf jeden Fall.
Im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gab es letzte Woche eine sehr überschwängliche Besprechung. Da schreibt der Autor, sie hätten das Schicksal ihres Onkels so kunstvoll in die Geschichte der BRD gestellt, dass man gegen mein Gewissen als Pflichtlektüre für Leistungskurse Geschichte Sozialkunde einführen könnte. Allerdings, schreibt er am Schluss, ich verkürze sinngemäß, Hände kann sie nicht. Ärgert sie sowas?
Ich habe das auch gelesen. Also klar, das ist natürlich, also erstmal schmerzt das natürlich, weil das ist ja so das Baby quasi irgendwie. Aber ich verstehe, was er meint. Ich glaube aber, dass meine Figuren ja bewusst so sind, wie sie sind. Also das ist einmal natürlich der Wiedererkennungswert. Im Comic ist es super schwer. Du musst, vor allem wenn man Figuren hat, die immer wieder auftauchen über Jahrzehnte hinweg und die irgendwie immer wieder erkennbar sein müssen, dann muss man sie eben so zeichnen, dass sie das sind. Und die sind eben eher steif in ihrer Beweglichkeit und so. Also das sehe ich schon, aber ich komme eben ja auch aus der Malerei und aus dem Holzschnitt und aus den Laboren und so sind eben meine Figuren.
Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich weiß auch, was er meint, aber ich kaufe Ihre Hände total. Aber es ist ja, also um nochmal auf die Emotionen zu kommen, vielleicht kurz, wie ist das, wenn man nicht irgendeine Geschichte zeichnet, sondern die der eigenen Familie und der eigene Vater kommt als Kind drin vor? Mussten Sie sich da bei der Arbeit dann distanzieren?
Ja, ich habe es zumindest versucht. Also ich muss sagen, dass das manchmal echt schon für mich emotional natürlich auch, also schwierig war. Also meine Oma zum Beispiel, die ich sehr geliebt habe und die 2004 gestorben ist und sie in dieser Situation, wie sie ihren Sohn verliert, mir vorzustellen, das hat mich schon manchmal wirklich, also hat mich manchmal einfach selbst so ein bisschen mir Bauchschmerzen bereitet auf eine Art und Weise, dass ich irgendwie traurig wurde oder so. Aber gleichzeitig war es auch schön, weil mir diese Familienmitglieder so nahe gekommen sind nochmal, ne? Dass auch die, die es halt nicht mehr gibt, dass ich mich nochmal so mit denen umringen konnte und mit denen sein konnte an Orten, wo ich nicht dabei war. Das war auf der anderen Seite auch total schön.
Denken Sie dann, wenn Sie so eine Arbeit machen, auch an eine bestimmte Leserschaft oder an bestimmte Leser und Leserinnen?
In erster Linie habe ich das hier nicht gemacht. Also ich habe jetzt nicht gedacht, das und das Alter oder die Leute könnten das lesen, weil ich glaube, dass die Arbeit an dem Buch auch viel war, mir das selber alles beizubringen und zu erklären. Und so der Anspruch war, ich will das verstehen und deswegen erzähle ich diese Geschichte so ein bisschen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht, wer das. Also ich bin jetzt total überrascht, weil sie so viele Leute lesen, die vorher noch nie Comics gelesen haben. Also das schreiben mir zumindest so Männer in dem Alter von Hermann zum Beispiel, die auch den Kriegsdienst verweigert haben, die jetzt ihre ersten Comics lesen durch dieses Buch, was mich natürlich wahnsinnig freut. Aber so habe ich habe nicht spezifisch an eine Leserschaft gedacht.
In Ihrer Familie hat den Comic sicher jeder gelesen. Wie waren da die Reaktionen, gerade auch wieder von Ihrem Vater?
Also mein Vater war jetzt am Ende ja auch dann total glücklich, dass ich die Geschichte, also bei ihm hat sich das ja schon auch gewandelt dann während der Arbeit an dem Buch. Also der hat sich dann, als es dann da war, glaube ich, einfach gefreut, weil ich auch dann damit mal durch war so ein bisschen. Aber er fand das Buch auch sehr gut. Und in der restlichen Familie ist es auch tatsächlich sehr gut aufgenommen worden. Also ich glaube auch, dass sich manche fast schon so ein bisschen gefreut haben, sich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen oder beziehungsweise dann, nachdem sie es gelesen haben und vielleicht auch eine gewisse Art von Berührung dadurch empfunden haben, sich dann irgendwie damit nochmal neu auseinandersetzen können. Und ich glaube, das ist nach so einer langen Zeit manchmal auch ganz heilend irgendwie. So habe ich das empfunden.
Und so im größeren politischen Maßstab, ich habe diese Rezension der Süddeutschen Zeitung vorhin erwähnt, die ihr Buch als Pflichtlektüre an Gymnasien empfiehlt. Ist das so die ultimative Adelung? Also würden Sie sagen, da genau soll es hin?
Das finde ich natürlich super, weil ich auch gerade junge Leser, also ich finde zum Beispiel, dass es auch wichtig ist, dass sich jüngere Leser und gerade welche, die mit der Wehrpflicht nicht mehr konfrontiert werden, also das sind ja dann eigentlich alle unter mir, also so unter 30, sich mit diesem Thema auch beschäftigen und sich eben im Klaren darüber sind, was Wehrpflicht für den Einzelnen am Ende bedeuten kann und halt auch das Opfer dafür gebracht wurden, dass wir jetzt diese Anerkennungsverfahren und die Wehrpflicht auch nicht mehr haben, also das finde ich auch wichtig, ja.
Ja, was macht das Thema denn relevant? Ich meine, es gibt die Wehrpflicht ja jetzt gerade nicht mehr und diese sogenannten Gewissensprüfungen wurden schon lange vorher abgeschafft. Ist es nicht auch irgendwie durch? Also ist es rückblickend interessant, historisch gesehen oder auch für heute?
Naja, ich glaube beides. Also ich meine, was ich gerade gesagt habe über die jüngeren Leute, die das quasi nicht mehr erleben, das ist ja auch einfach wichtig, weil es gibt ja immer wieder diese Diskussion von, wollen wir die Wehrpflicht nicht doch wieder einführen im Bundestag oder einige politische Parteien werfen das immer wieder ins Spiel irgendwie. Mhm. Und im Hinblick darauf finde ich es eben gerade wichtig, sich die Vergangenheit nochmal vor Augen zu führen und sich zu überlegen, was hat das eigentlich mit uns gemacht oder mit Einzelnen gemacht. Und dann glaube ich halt auch, dass der Blick in die Vergangenheit insofern wichtig ist, weil ich gerade auch da seit das Buch draußen ist, das Gefühl habe, dass das was ist, wo viele Leute irgendwie so lange nicht drüber gesprochen haben und so lange nicht drüber nachgedacht haben, was das eigentlich auch für ein Leid mit sich gebracht hat, diese Gewissensprüfung und diese Anerkennungsverfahren, dass es das auch irgendwie wichtig macht, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen und die Leute, die das vielleicht damals durchgemacht haben, anzuhören und deren Geschichten sich nochmal anzuhören und zu überlegen, was das da eigentlich passiert ist.
Und über diese Einzelschicksale hinaus, ich meine, also was so das Grundsätzliche betrifft, die Aufgabe der Bundeswehr, die Wehrbereitschaft, die Verteidigungsbereitschaft. Ich meine, mir wurde beim Lesen auch nochmal klar, wie bizarr das alles war und wie selbstverständlich es damals zum Alltag junger Männer gehörte. Aber wie hat die Beschäftigung mit dem Thema Ihre Haltung zu Militär und Wehrdienst vertieft oder verändert? Wie soll man damit umgehen?
Also ich muss sagen, ich bin gegen die Wehrpflicht, weil ich einfach nicht glaube, dass sie Sinn macht und dass sie für irgendeinen jungen Menschen Sinn macht, der nicht in die Bundeswehr möchte, dann dort dienen zu müssen. Also ich bin ganz klar gegen die Wehrpflicht und das hat das die Arbeit an dem Buch auch bestärkt, auf jeden Fall. Also beziehungsweise eigentlich ausgelöst, weil davor habe ich mich damit einfach nicht so wirklich beschäftigt, weil ich ja auch nie damit konfrontiert wurde als Frau. Ja.
Und nachdem es ein ambivalentes Thema ist, haben Sie denn auch inhaltlich Kritik oder Widerspruch gekriegt?
Ich habe also bisher noch nicht. Also natürlich, ich glaube, ich hatte das mal so in Internetkommentaren schon. Also in der Zeit war ja mal ein Artikel und in der Zeit online waren dann eben relativ viele Kommentare, die ich mir dann natürlich angeguckt habe. Und da waren viele, die dann auch von ihren Einzelschicksalen berichtet haben oder von der Zeit und einige, die aber auch sowas gesagt haben, was so ein bisschen so der Tenor auch damals war von der Presse, die so gegen oder die quasi gegengehalten hat, gegen das, was die Familie gesagt oder auch kommuniziert hat, die gesagt haben, naja, Hermann war dann ja vielleicht einfach ein sensibler Typ so, der hätte sich auch eh umgebracht, so ungefähr. Oder niemand bringt sich doch um, der in dieser Situation ist. So, dass, ja, also solche Sachen. Das waren die einzigen so Gegen- oder Kritiken, die ich so bekommen habe für den Inhalt. Ja.
Und geht Ihnen das Thema denn jetzt noch nach und auch die Geschichte von Hermann? Oder ist es jetzt auch abgeschlossen mit dem fertiggestellten Band?
Also ich beschäftige mich jetzt natürlich auch dadurch viel mehr damit, auch mit der aktuellen Situation so ein bisschen, weil ich da ja im Gespräch auch so ein bisschen bin mit dem Connection e.V., mit dem Rudi Friedrich, mit dem spreche ich immer wieder auch und verfolge das schon, was die auch machen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich mehr allgemein mit der Kriegsdienstverweigerer-Problematik beschäftige.
Das müssen Sie kurz erklären, Connection e.V. und Rudi Friedrich.
Der Connection e.V., das ist quasi eine Vereinigung für Kriegsdienstverweigerer, also setzen sich für Kriegsdienstverweigerer international ein, weil es gibt ja noch Kriegsdienstverweigerer im Ausland, die politisch verfolgt werden, eingesperrt werden. Also das Recht ist noch nicht überall gewährt. Und es gibt eben auch Soldatinnen und Soldaten in Deutschland in der Bundeswehr, die sich immer noch auf den Artikel 4 Absatz 3 berufen, um aus der Bundeswehr sozusagen ausgeschieden oder als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden. Und von denen werden auch immer noch nur sehr, sehr wenige anerkannt. Und der Connection e.V. setzt sich eben für diese Menschen ein.
Das heißt, das Thema ist Ihnen ein Stück weit geblieben. Waren Sie immer auch schon eine leidenschaftliche Comic-Leserin, Frau Brinkmann?
Also als Kind habe ich Tim und Struppi verschlungen auf jeden Fall. Aber das war auch wirklich das einzige Comic, was ich gelesen habe. Und dann als Teenager eher überhaupt nicht. Und ich bin dann erst wieder durch mein Studium zum Comic gekommen und habe dann angefangen, leidenschaftlich Comics zu lesen erst, ja.
Haben Sie dann neue Helden entdeckt durch die Auseinandersetzung damit und das praktische Arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Kommilitonen haben mir dann so, also haben mir Comics empfohlen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung und dann bin ich zur Bibliothek und habe mir da stapelweise Comics ausgeliehen und David B. war dann so der erste Held, Chris Ware, wo ich dann wirklich so nachgestrebt bin, so ein bisschen, ja.
Was ist dann die besondere Kunst? Also Sie achten als Profi ja noch auf andere Qualitäten als jetzt ein normaler Leser oder eine normale Leserin. Was beeindruckte Sie da zum Beispiel?
Also bei Chris Ware zum Beispiel, der erzählt halt quasi in so Diagrammen oder System oder so ganz komplizierten Seitenaufbauten eine Geschichte und hat dadurch eben auch diese Möglichkeit, die das Comic eben einem gibt, so ganz viele verschiedene Erzählstränge zu haben auf einer Seite oder auf mehreren Seiten nachfolgend. Aber es funktioniert trotzdem. Aber man befindet sich quasi gleichzeitig in vier verschiedenen Welten und Erzählebenen. Das fand ich wahnsinnig spannend an seiner Arbeit. Und bei David B. fand ich also er hat ein Buch über seinen Bruder, der Epilepsie hatte, gemacht. Und wie er diese Epilepsie schildert, also diese epileptischen Anfälle, die ja auch irgendwie was Unsichtbares sind, also wie stellt man die dar? Und er hat einfach diese wahnsinnigen Bildwelten gefunden, um das zu tun, die ich, ja, das waren so die Sachen, die ich wirklich dann gemerkt habe, der Comic kann wahnsinnig viel und wahnsinnig vielseitig auch sein, ja.
Sie selber haben in ganz jungen Jahren lieber geschrieben als gezeichnet. Was haben Sie da geschrieben?
Also ich habe Pixi-Bücher geschrieben, ich habe aber, als ich ganz klein war, ich habe tatsächlich mit so 14, 15 habe ich so einen Teenie-Roman geschrieben, der war unfassbar lang, verrückterweise, der war gleich 200 Seiten lang oder so, über so ein Teenager-Mädchen, was dann auf Tour geht mit einer Indie-Band. Und Abenteuer erlebt. Es war ein furchtbares Buch. Ich habe es auch bisher nicht geschafft, das nochmal zu lesen, obwohl ich es bei mir stehen habe. Aber ja, es war mein letzter Schreibversuch. Danach habe ich dann mit der Malerei angefangen.
Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung und können Ihre ganzen Stationen gar nicht mehr so durchgehen. Da kam nämlich in der Tat Malerei, Kunststudium in München, dann die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, wo dieses Erzählen in Bildern eben Ihr Thema war. Dann Angoulême, die französische Comicstadt im Comicland Frankreich. In Tel Aviv waren Sie. Und dann in Alaska, das frage ich jetzt noch, weil seit ich World's End von T.C. Boyle gelesen habe, stelle ich mir das als den ungemütlichsten Ort der Welt vor. Was haben Sie in Alaska gemacht?
Also Alaska war wunderschön. Also ich war in Südalaska, in Sitka, in einer Künstlerresidenz 3 Monate im Sommer 2017 mit 5 anderen Künstlerinnen. Und das war ja der Wahnsinn. Wir haben Lachs gefangen direkt aus dem Meer und den dann auch gegessen quasi und ja, sind auf Gletschern gewesen und so. Also es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe tatsächlich dort auch mit gegen mein Gewissen neu angefangen. Also da habe ich das alles überdacht und das war quasi, also es ist in Alaska geboren, das Buch dann quasi neu, kann man so sagen.
Aber Sie verbinden auf jeden Fall Ihre künstlerische Seite gerne mit was Konkretem. Also das Malereistudium haben Sie dann auch aufgehört und dann jetzt so eine Geschichte, die halb persönlich, halb historisch und politisch ist. Und dann gibt es noch ein recht neues Gebiet, das Sie interessieren, nämlich den Comicjournalismus. Finde ich total interessant. Normalerweise gelten Zeichnungen ja oft nur als notdürftiger Ersatz im Journalismus, da wo man nicht fotografieren oder filmen darf, in Gerichtsprozessen, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, bei den Nürnberger Prozessen. Was sehen Sie da für ein Potenzial?
Also es gibt ja schon Comic-Journalismus, also es gibt schon Leute, die das machen, also grafische Reportagen und dann einfach zeichnen, auch da, wo Leute zum Beispiel nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen oder dürfen. Also da bietet sich das an, mit der Zeichnung zu arbeiten. Und ich hatte jetzt eben Geschichten zum Beispiel gemacht über Migration, also übers Ankommen quasi in Deutschland. Und da hatten wir genau die Situation, da waren wir im UKE bei der Traumaaufnahme, also bei der Traumabehandlung quasi. Und da konnten wir überhaupt, also da hätten wir gar nichts machen können, keine Fotos, keine Videos, nichts. Und da musste man sich das dann eben zeichnerisch zusammenbauen, die Geschichte. Und da, ja, hat sich das sehr gelohnt. Und das ist eben so eine neue Form. Ich glaube, die muss man noch, also die muss sich noch ein bisschen mehr etablieren, so in der Presse, um auch als so seriös wahrgenommen zu werden. Aber im Endeffekt sind ja Fotos und Filme auch immer irgendwie subjektiv oder liegen im Auge des Betrachters. Also der, der sie macht, hat eine bestimmte Vision, eine bestimmte Sache, die er sagen will. Und Zeichnungen, finde ich, sind da auch nicht anders. Also die könnte man genauso benutzen, um Geschichten oder journalistische Geschichten zu erzählen.
Was steht denn jetzt als nächstes an bei Ihnen? Ich meine, Sie sind jetzt nicht in London beim Studium, Corona-bedingt. Man weiß nicht, wann das da wieder weitergeht. Sie arbeiten wahrscheinlich aus der Distanz auch dafür. Sind auch nicht auf Lesereise, was wahrscheinlich auch dazugehört hätte, jetzt mit dieser Graphic Novel nach der Veröffentlichung, Workshops. Oder haben Sie sich einen neuen Stoff vorgenommen, den man auch alleine machen kann?
Ja, also dieses Master of Research oder das Forschungsjahr in London, das mache ich quasi ja online weiter. Das ist sehr arbeitsintensiv. Das ist dann im Herbst fertig und ich hoffe, dass ich da auch was produziere, also an einer neuen Geschichte arbeiten kann. Und sonst arbeite ich gerade noch mit dem Pilecki-Institut an einer Geschichte. Also ich habe so ein paar kleinere Projekte. Ich glaube, es ist jetzt auch ganz gut, mal so ein paar kleine Projekte erstmal zu bearbeiten, bevor ich da wieder in so ein Mammutbuch reinfalle. Das wird aber bestimmt auch bald wiederkommen.
Ich sage nochmal den Titel des Mammutbuchs. Gegen mein Gewissen heißt es, sehr lesens- und anguckenswert, von Hanna Brinkmann. Danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
SWR 2 Tandem, Redaktion Martina Kögel, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.